Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Als ein dritter Weg möglich schien. Nachwendekinder befragen ihre Eltern. Ein Feature von Konstantin Hühn.
Unglaubliche Wandlung. Das Staatsvolk der DDR geht auf die Straße, um sich als Volk zu erkennen. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk.
Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuhalten.
Vorhin haben sie noch einzeln durchlassen, dann haben sie Tor aufgemacht. Und jetzt konnten wir alle, so wie wir waren, ohne Vorzeichen, ohne alles, konnten wir gehen.
Gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land schaffen.
Die deutsche Einheit ist um Mitternacht vollzogen. Die Freiheitsglocke läutet eine neue Epoche deutscher Geschichte ein.
Als am 3. Oktober 1990 die schnelle deutsche Einheit besiegelt wird, empfinden das wohl viele Ostdeutsche als Glücksfall. Auch meine Eltern hatten ein Jahr zuvor in Erfurt und Leipzig gegen das SED-Regime protestiert. Aber wollten sie auch eine Wiedervereinigung?
Wiedervereinigung erscheint mir immer wirklich als ein sehr euphemistischer Begriff. Ich konnte mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, wie zwei so unterschiedliche Staaten plötzlich eins werden sollten.
In dem Moment, als dann klar war, es gibt eine Wiedervereinigung, das fand ich zwar nicht toll, aber ich war viel gespaltener. Also ich hatte diese Melancholie so nicht.
Welche Wünsche, welche Träume hatten die beiden? Was waren ihre Ängste? Wie haben sie die Vereinigung und ihre Folgen erlebt? Und wie blicken sie heute auf ihre Hoffnungen und Enttäuschungen von damals? Obwohl beide hin und wieder von der Wendezeit erzählt haben, ausführlich mit ihnen darüber gesprochen habe ich bisher nie. 30 Jahre danach ist es Zeit, das nachzuholen. Zumal diese 30 Jahre der Einheit auch die 30 Jahre meines bisherigen Lebens sind. Zwischen Währungsunion und Beitrittsvertrag geboren, kam ich gerade noch als DDR-Bürger zur Welt.
Ich war
geil. Der Rennsteig im Thüringer Süden, Mitte Juli 2020. Kurz vor meinem 30. Geburtstag mache ich hier mit meinen Eltern, Katrin und Steffen, heute beide Mitte 50, eine Wanderung. Seit ein paar Jahren fast eine kleine Tradition. Von Erfurt aus, wo ich aufgewachsen bin und meine Eltern immer noch leben, ist man in anderthalb Stunden an dem alten Wanderweg. Dass man heute den ganzen Rennsteig erlaufen kann, ist der deutschen Einheit zu verdanken. Denn ein Teil des Weges überschreitet die ehemalige Grenze hinüber nach Bayern. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum ich das Gespräch über die Wendeerfahrungen meiner Eltern hier beginne.
Ich war auf jeden Fall auf einer spontanen Demo auf dem Gagarinring. Und die ist eigentlich nach meiner Erinnerung nach einer Veranstaltung in der Kaufmannskirche gewesen.
Diese Gagarin-Ring-Demo, die war nach einer Veranstaltung
aber ich
in
jetzt
der Predigerkirche.
Ich weiß nur noch,
dann sind wir losgezogen,
und wir sind dann wie nachtwandlerisch dann über diesen leeren.
Und es war so aufregend.
Und man ahnte oder befürchtete jederzeit,
keiner wusste, was jetzt
dass
passiert.
Aus irgendeiner Straße gleich irgendein Überfallkommando oder Polizei. Und es passierte
oder
nichts.
Aber die Forderung war eben einfach ganz stark.
Zweistaatlichkeit Deutschlands ausgehen und kein kapitalistisches Gesellschaftssystem anstreben. Wir wollen Veränderungen.
Obwohl meine Eltern beide nicht religiös sind, werden die evangelischen Kirchengemeinden im Herbst 89 zu einem Resonanzraum für ihre Sehnsucht nach Veränderung. Wie auch in vielen anderen Städten organisieren sich hier die oppositionellen Bewegungen. Auch als am 26. September im Erfurter Augustinerkloster die hiesige Teilgruppe des neuen Forums gegründet wird, sind meine Eltern dabei.
Und was waren die Forderungen zu dem Zeitpunkt? Oder was hattet ihr das Gefühl, dass ihr euch da sozusagen, da ist man sich einig? Oder wie war das?
Am Anfang, also ich habe mich sehr verbunden gefühlt mit dem neuen Forum. Die wollten ja von Anfang an nur Bürgerbewegung sein und keine Partei. Aha. Und es ging eben einfach um Demokratisierung der Gesellschaft, öffentliche Diskussionen darüber, was schiefläuft, öffentliche Ideensammlungen, wie man Dinge verändern kann, also um Reformen gewisse Prinzipien.
Von einem dritten Weg, der Möglichkeit einer anderen DDR oder wenigstens einer anderen Einheit, habe ich weder zu Schulzeiten noch später in den Medien viel gehört. Meist wurde dort die triumphale Geschichte eines geradlinigen Wegs in den Westen erzählt. Erst seit einigen Jahren mehren sich Stimmen und Bewegungen, die andere Geschichten der Wende erzählen und die an die vielfältigen Vorstellungen erinnern, die damals in der Luft lagen. Bei der Recherche stoße ich auf Forderungen und Ideen aus den Bürgerbewegungen, bei denen mir heute die Ohren klingeln, so aktuell und unerfüllt erscheinen sie mir. Da soll direkte Demokratie gestärkt und wirtschaftliche Machtkonzentration verhindert werden. Die Schaffung sicherer Wohnverhältnisse soll Priorität erhalten, ebenso wie ein Gemeineigentum an Produktionsmitteln. Viele Bürgerbewegungen fordern außerdem eine Abkehr von ungehemmtem Wachstum und eine Verringerung des Energie- und Ressourcenverbrauchs. Und über allem steht das gemeinsame Streben nach einem wahrhaft solidarischen Gemeinwesen.
Wir wollten eine bessere DDR. Wir wollten auf keinen Fall ein wiedervereinigtes Deutschland.
Dabei haben meine Eltern vom SED-Staat die Nase gestrichen voll. Meine Mutter, die als Kind eines selbstständigen Goldschmieds nur gegen große Widerstände einen Studienplatz bekommen hatte, ist gerade von einem Austauschjahr in der Sowjetunion zurück, wo unter Gorbatschow Aufbruchsstimmung herrscht. Die Verhältnisse in der DDR kommen ihr dagegen umso versteinerter vor.
Als ich 89 da andeutete, dass man was verändern könnte, da hat mich das beglückt. Weil es ja irgendwie doch das Land war, in dem ich leben wollte, nur eben unter anderen Voraussetzungen.
Mein Vater, Arbeiterkind und linientreu erzogen, hatte nach dem Abi die vorgesehene Offizierskarriere ausgeschlagen und durfte infolgedessen nicht studieren. Während seiner Schneiderlehre wird er zu einer Art Linksabweichler. Zwar träumt er weiter vom Sozialismus, aber den Glauben an seine Verwirklichung in der DDR verliert er zunehmend. Im Herbst 89, inzwischen arbeitet er als Schneider am Erfurter Theater, schöpft auch mein Vater neue Hoffnung.
Dass das, woran ich als Kind geglaubt habe, dass es vielleicht doch keine Illusion gewesen ist, dass es vielleicht doch irgendwo eine Möglichkeit gibt.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Als am 9. November überraschend die Grenze geöffnet wird, verändert das auch die Dynamik der Proteste.
Was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist die Demo, wo es kippte für mich. Ich weiß nämlich noch, dass ich da mit einer Kollegin dort war und wir plötzlich dachten, wir sind beide im falschen Film, weil da wir das erste Mal bewusst gehört haben, nicht wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk. Und wir dann plötzlich dachten, oh, jetzt kommen Leute dazu, die wir vorher so nicht auf dem Schirm hatten. Und das war der 30. November.
Und wie ging es euch, als dieses Kippen sozusagen erstmals dann spürbar wurde?
Ja, für mich war das eine große Desillusionierung und eine Enttäuschung. Für mich ist es ja so, dass ich ja seit 1986 die DDR verlassen wollte, aber nicht, weil ich jetzt Westdeutschland so toll fand, sondern weil ich einfach das Land nicht mehr ertragen habe. Und für mich war das Hauptkriterium Reisefreiheit und Gedankenfreiheit. Und in dem Moment war das halt erfüllt.
Mit dem Mauerfall.
Mit dem Mauerfall.
Und ein System, das auf einem derart überbordenden Konsum beruht, war für mich das Gegenteil dessen, was ich mir gewünscht hätte. Ich habe einfach ganz viele Gespräche mit dir so in meinem Bauch geführt, ja, und war traurig. Traurig über diese kurze, lodernde Begeisterung, die so schnell für mich ins Nichts führte.
5. Februar. Masochistisch kann ich mir heute ausmalen, wie wir in absehbarer Zeit leben werden. Gut sieht es nicht aus.
Notiert meine Mutter am 5. Februar 1990 in ihr Tagebuch.
Die Sehnsucht nach fernen Ländern macht sich breit in mir. Bloß nicht eingeteutscht werden. Deutschland in den Grenzen von 1245. Neapel wird unser. Aber wohin? Mein Murkelchen, was wollen wir tun? In was für eine Zeit wirst du nur hineingeboren? Welche Chancen bleiben mir, dir eine glückliche Zukunft zu sichern? Ach du, leicht scheint das Leben nicht in diesen Tagen.
Sauerland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterloh.
Wenn ich meinen Eltern so zuhöre, merke ich, wie nahe mir ihre Erinnerungen gehen. Obwohl ich damals nicht dabei war, springt doch die Begeisterung, die aus ihren hochfliegenden Hoffnungen spricht, auf mich über. Ebenso wie die Enttäuschung ob deren Vergeblichkeit. Ich frage mich, wie das bei meinen ostdeutschen Freunden sein mag, die ebenso wie ich in die Wendezeit hineingeboren wurden. Auch deren Eltern waren damals auf der Straße gegen das SED-Regime. Wie haben sie die Vereinigung erlebt?
Ich durfte endlich schreiben, was ich wollte. Diese ungeheure Freiheit, das hat mein ganzes Leben seit 90 eben völlig verändert. Und das ist also auch die Grunderfahrung der Wiedervereinigung.
Also für mich wäre es die Erfahrung, dass das eigene Handeln mit anderen Menschen zusammen tatsächlich eine Wirkung erzielt. Und zwar eine Wirkung, die weit über die Erwartungen hinausging.
Erhard und Hildigund Neubart waren jahrelang in der kirchlichen Opposition aktiv, haben 1989 den demokratischen Aufbruch mitbegründet und die friedliche Revolution maßgeblich mitgestaltet. Sie sind die Eltern meines Freundes Dietrich, der kurz nach der Wende geboren wurde.
Ich kann mir gut vorstellen, dass meine Eltern, die man ja absolut als Gewinner der Vereinigung persönlich wie politisch sehen kann, dass die da einen positiven Enthusiasmus und Lebensfreude draus bekommen haben. Insofern betrifft es mich. So indirekt quasi.
Erhard, Theologe und evangelischer Pfarrer, hat nach der Wende für die Gauck-Behörde gearbeitet und zahlreiche Bücher über die DDR-Opposition geschrieben. Seine inzwischen 80 Jahre sieht man ihm nicht an. Hildigund, eine energische, fröhliche Frau, war Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen in Thüringen. Mitte der 90er sind beide in die CDU eingetreten.
Ach, sogar mit Plätzchen. Nee, was ist das? Baiser oder so, ne?
Nachher, das sind Anisplätzchen.
Ah, okay.
Ich besuche sie auf einem alten Bauernhof im Norden Thüringens, den sie kurz nach der Wende gekauft und Stück für Stück restauriert haben.
Ich bin ja 1960 geboren, ein Jahr später die Mauer. Und für mich war diese Teilung sozusagen schon immer eine Lebenswirklichkeit gewesen. Deswegen war eigentlich eher so das Bestreben, irgendwie innerhalb dieser Mauern sozusagen doch die Freiheit zu erweitern und mehr Handlungsmöglichkeiten zu kriegen. Und als das dann alles zusammenbrach, war das für mich eher eine große Überraschung, dass ich dann die Frage nach Einheit stellte. Ja, also das war jetzt für mich nicht das drängendste Problem.
Bei mir war das ganz eindeutig. Ja. Also Ende Oktober, noch vor dem Fall der Mauer und dann natürlich nach dem Fall, habe ich mich dann auch mit vielen Leuten innerhalb der Opposition gestritten. Wenn es da immer noch Leute gab, die wollten die DDR irgendwie verbessern, das ist jetzt vorbei.
Zwar stellen sich Erhard und Hildigund Neubart zunächst eher eine schrittweise Vereinigung über einen längeren Zeitraum vor, mit einem Entgegenkommen auf beiden Seiten. Rückblickend halten sie diese Möglichkeit aber für unrealistisch. Die Leute hätten nun mal, anders als viele in den Bürgerbewegungen, die schnelle Einheit gewollt.
Da war bei uns, den langjährigen Oppositionellen, so ein ethischer Überschuss, eben tatsächlich es jetzt noch besser machen zu wollen als die da im Westen. Da haben wir uns praktisch von den Leuten wieder entfernt, ja, und haben nicht mehr verstanden, was deren Sorgen wirklich waren, was die wirklich wollten, warum es die so drängte.
Es besser zu machen als im Westen. Dass auch Dietrichs Eltern diesen Wunsch damals teilten, legt ein kleines Büchlein nahe, das sein Vater Erhard 1990 kurz nach der Vereinigung im Kontext Verlag veröffentlicht hat. Eine protestantische Revolution, heißt es. Zwar betrachtet er den Beitritt zum kapitalistischen Westen schon damals als alternativlos, zugleich aber betont er immer wieder, dass die Intentionen der Revolutionäre über eine bloße Anpassung hinausgingen.
Die Akteure der ersten Stunde in der DDR-Umwälzung haben sich nicht aufgemacht, um mit und für den Westen gegen den Osten zu marschieren. Ihr Paradigma politischen Handelns war die Überlebensfrage der Menschheit. Die DDR-Revolution war insofern nur ein Auftakt anstehender politisch-sozialer und ökonomisch-ökologischer Veränderungen.
Mich berühren diese Zeilen. Aus heutiger Sicht, da wir froh wären, unseren CO2-Ausstoß wieder auf das Niveau von 1990 drücken zu können, erscheinen sie mir geradezu visionär. Dietrichs Eltern distanzieren sich eher von ihren damaligen Visionen, als wir unser Gespräch im Hof fortführen.
So manche Dinge, die wir uns damals vorgestellt hätten, das wäre eine schöne Ökodiktatur geworden. Wir also, wussten doch ganz genau, wie es richtig ist.
Naja, das, aber wir waren eben wirklich gute Idealisten. Mhm. Ja.
Gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land schaffen.
Trotz allem Idealismus, Helmut Kohls Politik hätten sie damals schon für grundsätzlich richtig gehalten, erzählen die beiden. Bei meinem Vater Steffen war das anders.
Als dann der Kohl in Erfurt war, das war am 20. Februar. Ja. Und da war ich ja mit meiner Freundin Annika damals und noch so ein paar anderen Jugendlichen auch auf dem Domplatz innerhalb der Gegendemonstration. Und wir hatten uns ausgeschnittene Plastikwerbetüten übergezogen und wollten halt damit gegen die zu erwartende Konsumwende demonstrieren, was natürlich überhaupt nicht gut ankam. Damals sind wir Spießruten gelaufen durch einen schmalen Korridor wütender Menschen, die uns als rote Socken angeschrien haben. Und ich war dann wiederum in dem Zwiespalt, dass in diesem kleinen Häufchen aufrechter natürlich dann auch Leute waren, die dann plötzlich anfingen, DDR-Fahnen auszurollen, was ich ja so auch nicht wollte. Ja?
Wir wollen ein Deutschland und wir sind ein Deutschland.
Und dann, also spätestens als die große Kundgebung mit Kohl war auf dem Domplatz, wusste ich, das war's. Und dann ging es nur noch Richtung Westen.
Ronald Mernitz stand damals auch auf der anderen Seite, als Helmut Kohl in Erfurt war. Ronald ist Puppenspieler und Vater meiner langjährigen Freundin Mascha. Einige Tage nach unserer Rennsteigwanderung besuche ich die beiden in Ronnys Wohnung auf dem Erfurter Petersberg, am Rande des Domplatzes, auf dem vor über 30 Jahren Kohl bejubelt wurde. Mascha ist, wie ich, 1990 in Erfurt geboren, also auch ein Wendekind.
Die Erfahrung eines Wandels, die beneide ich doch manchmal. Also wenn ich auch sehe, mit welcher Hoffnung eine Gemeinschaft ergreifen kann.
Auch Ronald wollte, ähnlich wie meine Eltern, die DDR, wie sie war, nicht beibehalten. Aber den Kapitalismus wollte er schon gar nicht.
Ich glaubte eben, dass der Grundgedanke der richtige ist, Sozialismus. Ich glaube, den gab es nie. Es gab Stalinismus, es gab Ulbrichismus, Leninismus, Fialinismen, aber es gab keinen Sozialismus im Sinne von, dass sich das Leben eigentlich an den Menschen ausrichtet. Dass man also produziert, um besser zu leben und nicht zu produzieren, um Gewinn zu machen und so viel wie möglich. Als die runden Tische aufkamen und so weiter, da dachte ich schon, es geschieht was Neues. Also es sah aus wie eine Basisdemokratie, die entsteht. Und aber in dem Moment, wo das Geld ins Spiel kam, dann war ziemlich klar, dass es schief gehen muss. Also weil es war ja klar, also wenn das Westgeld kommt, dann wird der Industrie untergehen.
Nach dem Mauerfall engagiert sich Ronald Mernitz kurz bei der Vereinigten Linken, einem Zusammenschluss von Oppositionellen mit kritischen SED-Mitgliedern, der sich für einen erneuerten Sozialismus und eine reformierte, aber eigenständige DDR einsetzt.
Also ich bin da nie wieder hingegangen, weil ich habe gemerkt, das ging ganz woanders. Die SED wollte das für sich vereinnahmen. Und das ging ja auch ziemlich schnell, hat man gemerkt, das wird nichts werden, weil wir merken so schnell, es wird ein Anschluss. Also die Bundesrepublik übernimmt uns einfach so. Und da wird es keine runden Tische, gibt es keine neue Demokratie, keine neuen Versuche, es gibt keine neue Verfassung. Und eigentlich wurden wir gekauft, weil durch die D-Mark haben alle mitgemacht.
Jetzt haben wir die DDR gekauft, da wird ja auch viel Geld verbraucht. Wir können uns das leisten, was soll sein? Das Elsass ist ja auch noch da, sprich du doch mal kurz mit der Ruhe, das müsste über Steuern wieder rein. Und dann knallt.
Bei der Volkskammerwahl im März 1990 gewinnt die von der Kohl-Regierung unterstützte Allianz für Deutschland aus Ost-CDU, DSU und den Resten des demokratischen Aufbruchs überraschend eine Mehrheit von 48% der Stimmen. Eine Alternative zu einem schnellen Beitritt der DDR zur BRD ist damit vom Tisch. Makulatur ist damit auch der Entwurf einer neuen DDR-Verfassung, an dem eine Arbeitsgruppe des Runden Tischs seit Dezember 1990 gearbeitet hatte. Für die Übergangszeit bis zu einer langfristig angestrebten Vereinigung und als Ausgangspunkt für eine neue gesamtdeutsche Verfassung.
Die habe ich mal in irgendeinem Kiosk gekauft irgendwann und habe sie gelesen und habe vielleicht zum letzten Mal so meinen Träumen nachgeweint. Ja, die ist wunderschön, schon als Vorwort. Lässt einen träumen von einer Welt, in der es irgendwie Gerechtigkeit gibt. Weißt du, so jeder die Möglichkeit hat, sich zu entfalten. Aber das war ja eigentlich schon, als die abgeschlossen war, klar, dass es das nicht geben würde.
Die Melancholie, wenn nicht Trauer, die meine Mutter beschreibt, wenn sie über den Anschluss und die verpassten Chancen spricht, finde ich nach unserer Wanderung ausgerechnet in dem Büchlein wieder, das Erhard Neubert 1990 über seine Sicht auf die Wendezeit geschrieben hat. Gleich zu Anfang zitiert er darin aus einem Essay von Konrad Weiß, Oppositioneller und Abgeordneter für Bündnis 90.
Ich habe meine Heimat verloren. Dieses graue, enge, hässliche Land. Dieses schöne Land. Das Land meiner Träume. Das Land meines Zorns. Ich wollte ein Mutterland machen aus meinem Land. In einem Mutterland braucht niemand Waffen. In einem Mutterland ist Raum für Tapferkeit und Freundlichkeit und Wärme. In einem Mutterland ist Platz für die Schwachen und Kleinen. Ein Mutterland steht allen offen, auch den fernen Menschenkindern. Doch nun stürmt ein raues, grelles, hemdsärmeliges Vaterland auf uns ein. Es lässt uns keinen Ausweg. Wir können uns seiner nicht erwehren.
Ich frage mich, da ich das lese, wäre es anders gegangen? Meine Eltern sagen, vielleicht, wenn die Kohl-Regierung nicht die schnelle Einheit forciert hätte. Dietrichs Eltern sind da anderer Ansicht.
Nee, also, glaube ich nicht. Dann wären die Leute massenhaft abgehauen. Ja. Und ja. Diese Flucht hätte die sozialen Probleme im Osten verschärft und die Bereitschaft zu helfen im Westen gesenkt. Und das hat Kohl gespürt, ja. Also da war er politischer Instinktmensch, ja, und hat das gemerkt und hat gesagt, nee, also jetzt müssen wir hier entschlossen handeln und hat gegen den Rat von ganz vielen Wirtschaftsleuten diese Wirtschafts- und Währungsunion mit einem hohen Prozentsatz Umtausch 1:1 gemacht und dadurch eben tatsächlich die Sache erstmal kalmiert und den Leuten eine Hoffnung gegeben.
Auch Hildigund und Erhard Neubert räumen allerdings ein, dass im Zuge der Vereinigung einiges schiefgelaufen sei.
Im einen Fall am Anfang war ich sehr auch kritisch, und zwar wie es passiert. Also gerade der Zusammenbruch der Wirtschaft oder viele andere Sachen.
Da ist eben in der Eile auch dieser Transformation, die ja auch sehr schnell erfolgt ist, an manchen Stellen sind da vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen worden. Also wo etwa Belegschaften bereit waren, ihren Betrieb zu übernehmen und zu entwickeln und wo es dann aber doch an einen Westinvestor gegeben wurde, der dann nichts tat und es pleite ging. Diese Beispiele hat es natürlich auch gegeben. Ja. Also wir haben das ringsherum in allen Bekanntschaften gesehen, dass da Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Umschulung und dann noch eine Maßnahme und Kurzarbeit null und lauter solche Dinge dann die Leute sehr lange beschäftigt haben. Und so die Leute, die damals Ende 40, 50 älter waren, für die war das kaum noch zu bewältigen.
Ein erheblicher Stress, ja. Also wenn ein Mensch sehr krank ist, dann erfordert man Therapien, die auch schmerzhaft sind. Aber insgesamt ist es ein Riesenerfolg gewesen, eine super Erfolgsgeschichte, was aus diesem Gebilde DDR geworden ist. Und insofern, selbst Leute, die den sogenannten Ostfrust hatten, ganz wenige haben ihn noch, selbst die möchten natürlich alle DDR nicht zurückhaben.
Noch einmal auf dem Rennsteig. Ich möchte von meinen Eltern wissen, wie sie die Zeit nach dem Beitritt zur BRD erlebt haben.
Chibo-Aufkleber. Halb abgerissene, in Unmengen übereinander geklebte Wahlplakate, die jede freie Fläche verschandelten. Marktschreier, die mit Bananen warfen. Und dass ich Lust hatte, Käse zu klauen.
Aber waren die neuen Freiheiten nicht auch ein Gewinn?
Viel von dieser ersten Freiheit
die dann da eben so kamen, ne? Reisefreiheit, Freiheit, Dinge zu kaufen, die es vorher nicht gab, spielten für mich überhaupt keine Rolle, weil ich ja kein Geld hatte für sowas, ne? Und auch überhaupt ja total gebunden war, so mit dir.
Mein Vater ist da zwiegespaltener. Bei allem Protest gegen die Konsumwende, die neuen Freiheiten habe er schon auch genießen können, wie er bei einer Pause im Biergarten erzählt.
Ich hatte ja auch meine Wünsche. Ich war zum Beispiel, als ich dann meine zweite Brieffreundin in Stuttgart besucht habe, die hat einen Freund, der war Bühnenbauer, da hab ich einen ganzen Sonntag dort damit verbracht, Holiday on Ice aufzubauen, um Westgeld zu verdienen. Also ich habe Bücher und Platten, ich habe Schallplatten gekauft. Das waren ja so kulthafte, völlig überteuerte so Traumwünsche.
99, so gut wie umsonst, du wirst glücklich herausgehen, als du reinkommst.
Was eben den Konsum betrifft, diese Platten und sowas habe ich schon, oder? Das fand ich schon toll, aber das auch, weil ich Jeans kaufen konnte und so.
Erinnert sich auch Maschas Vater Ronald.
Aber das war auch schnell, der Lack war schnell runter, weil das ist nicht wesentlich. Und dafür hat man viel Ungerechtigkeit erlebt.
Ja, für mich hat sich ja die Situation also auch insofern dann paradox gestaltet, dass ich ja in meiner persönlichen Situation eigentlich ein absoluter Wendegewinner bin, ja, mhm. Weil ich habe nie meine Arbeit verloren. Ich habe einen Arbeitsplatz, der danach dreimal so gut bezahlt wurde wie vorher. Ja.
Noch heute arbeitet mein Vater in Erfurt als Theaterschneider. Meine Mutter wurde nach der Wende Lehrerin.
Natürlich habe ich profitiert von der Wende, bezogen auf unterwegs sein können. Dass ich einen Beruf habe, mit dem ich mir das auch ein Stück weit leisten kann.
Und auch, dass man wirklich wählen darf. Oder eben, dass man wirklich Meinungsfreiheit hat. Das haben wir ja wirklich. Wir können ja unsere Meinung sagen.
Ich empfinde keine Feindschaft oder so gegenüber diesem Staat. Mhm. Also, ich finde ja auch, dass das Grundgesetz voller wunderbarer Artikel ist, mit denen ich mich gemein fühle. Mhm. Ich hadere eher so mit diesem Pseudo-Sozialstaat, dem kapitalistischen System, in dem die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Und wo ich eben einfach so ein Gemeinschaftsgefühl vermisse.
Was bleibt heute vom Traum von einer anderen Gesellschaft? Von der Vision eines dritten Wegs? Sind die Ideen von damals heute längst überholt oder lässt sich noch daran anknüpfen?
Das heißt immer, der Sozialismus hatten wir schon mal, das hat nicht funktioniert. Und das stimmt eben nicht. Wir hatten keinen. Und natürlich geht er, und das zeigt sich immer mehr, dass es so ist, man kann nicht auf Teufel komm raus produzieren, was man gar nicht braucht. Das muss man irgendwie planen. Das müssen nur vernünftige Menschen planen.
Du definierst, was Kapitalismus ist und du formulierst, was Sozialismus ist. Da kommt auf der Werteebene Sozialismus immer besser weg. Aber wenn du jetzt die Praxis ansiehst, dann sieht man, der Kapitalismus ist schon die uns angemessene Wirtschaftsweise, wenn sie kontrolliert wird.
Das Geschäftsmodell dieser Gesellschaft, das Wachstum, was der Grundmotor des Kapitalismus ist, ich glaube nicht, dass das ewig so weitergehen kann. Das ist der Grund für die Umweltkrisen, für alles Mögliche.
Dann ist meiner Meinung nach auch eine Grundsatzkritik angebracht. Eine Kapitalismuskritik und eine Wachstumskritik. Wir brauchen dafür einen coolen Namen. Sozialismus ist verbraucht.
Diese Idee begeistert mich viel zu sehr, als dass ich Hoffnungslosigkeit zulassen könnte heute. Und so geht es ja auf gar keinen Fall weiter. Ja?
Aber das ist natürlich die Chance der freiheitlichen Gesellschaft. Du hast einen Haufen Probleme, aber du hast immer eine Möglichkeit, sie anzufassen und drüber zu sprechen und was zu verändern.
Ich sehe keine Utopien, an die ich tatsächlich glauben kann. Und denke eben, dass da ein kurzer Moment war, an dem hätte etwas passieren können.
Aber ich merke zum Beispiel, bezogen auf die aktuellen Ideen, auch gesellschaftsverändernder Art, die jetzt so nach dem Lockdown überall aufkeimen, dass ich auf der einen Seite manchmal so ein Frohlocken spüre, so eine neue Hoffnung, Und gleichzeitig aber so diese Erfahrung von 89, 90, diese Hoffnung auch immer wieder dämpft gleich. Weißt du, so wie so eine Utopie, dass sie verwirklichbar wäre.
Der Traum ist aus! Der Traum ist aus! Aber ich werde alles geben.
Als ein dritter Weg möglich schien, Nachwendekinder befragen ihre Eltern. Ein Feature von Konstantin Hühn. Ton Alexander Brennecke, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.